Oh, hat die halt gekleckert. Hadi, du kleine Kleckermaus.
Die Kanne tropft.
Ja. Och, Hadi.
Was, mein Schatz? Habe ich
Oh,
sie auch
eine
nicht
Riesenkanne.
angefasst.
Brauchst du so viel Tee?
Das hat. So. Ah ja,
Ach,
perfekt.
Leute,
Ist
Leute,
nachhaltiger auf jeden
Leute.
Fall.
Tratsch und Tacheles. Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe.
Hallihallo.
Guten Tag.
Ich schreibe hier gerade noch was, Hadi.
Ich sehe.
Wie so ein investigativer Journalist.
Wenn auch schon so beim Heute-Journal oder bei den Tagesthemen
dann
so die schon
was,
gehen,
ne?
Dann schreiben sie noch was und schreiben sich so Last-Minute-Notes noch und wo man so denkt, oh, guck mal, der hat bis zum letzten Moment ganz aktuell hier noch für uns gearbeitet.
So sieht's aus. Ich habe hier was Kleines mit draufgeschrieben, Hadi.
Mhm.
Und zwar soll ich dir schon mal verraten, was es ist?
Was?
Und zwar habe ich hier draufgeschrieben, ein Versprechen. Denn ich möchte, Hadi, ich habe es ja vorhin schon, ne, als das hier noch alles aus war, habe ich schon mal angeteasert. Ich würde mir gerne wünschen, dass du mir was versprichst.
Und
hat was mit Tratsch und Tacheles zu tun.
Und du wirst mir aber noch nicht sagen, wahrscheinlich erst ganz zum Schluss, ne?
So sieht's aus, Hadi.
Wirst du mir sagen, was ich dir da eigentlich versprochen habe. Also ich soll dir ein Blanko-Versprechen geben.
Ja.
Und das fällt mir, Controlletti, natürlich unfassbar
schwer. Fällt dir
schwer
als Jungfrau, ne?
Ja, voll.
Aber du weißt, Hadi, wie sehr ich dich liebe und schätze.
Ja, du wolltest jetzt gerade überlegt, ob du den anderen Deal auch noch erwähnst. Aber den erwähnen wir jetzt nicht, das lassen
nein,
wir.
Nein, das lassen wir.
Das lassen
Aber,
wir.
Los, sag ja.
Ich sage ja.
Okay, cool.
Ich sage ja.
Cool.
Aufgrund der Tatsache, Tarek, dass ich weiß, dass du mich sehr liebst und dass du auch weißt, dass ich dich sehr liebe.
Genau.
Und dass du nichts tun würdest, was mir oder uns schaden würde, richtig?
Das ist es fix nicht.
So, es wird mich auch nicht blamieren.
Überhaupt nicht.
Na also.
Ich möchte nur am Ende nicht so eine lange Diskussion noch haben. Ich will einfach, dass das dann fix ist.
Wow.
Okay, ich schreibe es mir jetzt hier auch nochmal auf. Versprechen.
So. Fix.
Und Hadi, ich habe jetzt auch ein Versprechen an dich. Und zwar Hadi, Princess Charming ist gestartet.
Aha.
Also quasi eine lesbische Form von Prince Charming.
Nice!
Mhm. Und es ist so, Hadi, ich habe es noch nicht gesehen. Hast du es gesehen?
Nee.
So, pass auf. Und ich habe mir aber gedacht, wir haben ja bei All You Need darüber gesprochen, dass uns lesbische Sichtbarkeit bei All You Need total gefehlt hat.
Ja.
Und dann war ich so, Tarek, du kannst doch jetzt nicht Princess Charming nicht gucken, zumindest eine Chance geben, weil du hast doch gesagt, bei All You Need, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
So, und pass auf, Hadi, weil es ist so gewesen, als Prince Charming rauskam, hatte ich eine Sperre. Soll ich sagen, warum?
Ja.
Ich sag mal, warum. Also, ich hatte eine Sperre, weil ich mir gedacht habe, warum nennen die das Prince Charming, obwohl es ja der die Bachelorette ist? Warum änderst du den Namen nur, weil die suchende Person jetzt gay ist? Das war für mich so, wo ich dachte, nenn es doch einfach Bachelorette. Einmal gibt der Typ die Rose an Frauen und einmal gibt der Typ halt die Rose an Männers und umgekehrt.
Ja.
Warum brauche ich da einen neuen Namen? Und das hat mich genervt. Das hat mich genervt, das hat mich so auch daran erinnert, so wie man dann so mit der Ehe für alle erstmal umgegangen ist. Hieß dann auf einmal die Homo-Ehe. Da dachte ich mir so, brauchen doch kein neues Wort, nur weil sie jetzt
Ehe.
Queers machen. Es bleibt doch das Bachelor-Ding.
Ja.
So, und dann war ich sauer.
Ja.
Und deswegen habe ich Princess Charming auch keine Chance gegeben. Und jetzt bin ich so, Tarek, es geht nicht um dich. Es geht ums große Ganze. Und deswegen, liebe Hadi, das ist jetzt mein Versprechen an dich. Für das nächste Mal habe ich Princess Charming geguckt und dann können wir darüber reden.
Ah,
weil das sind gute Nachrichten. Weil ich sehe von ganz, ganz vielen lesbischen oder queeren Personen in meiner Story gedönst von anderen, dass die sich richtig darüber freuen.
Cool.
Und dass sie halt sagen, geil, dass das endlich passiert, wir sind obsessed.
So gleich?
Ja.
Okay, also pass auf, für mich
Wir müssen da rein, Hadi.
Also für mich ist ja immer entscheidend bei solchen Sachen, ob ich da einsteigen möchte oder nicht, auch ein bisschen das Feedback aus der Community selber.
Das ist es, Hadi.
Und wenn das Feedback aus der Community selber gut ist, dann bin ich, okay, so, we're watching this, wir machen das, okay, dann bin ich am Start.
Das machen wir, Hadi, fürs nächste Mal. Und was auch ganz gut da auch noch zu passt. Alex Maria Peter, herzlichen Glückwunsch an dich. Nämlich, das ist die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel.
Ah.
Und das ist die erste Transperson, die es geschafft hat, diesen Contest zu gewinnen. Und jetzt kann man sagen, ja, Germany's Next Topmodel, Sexismus, Rassismus, Rhabarber, Rhabarber, Heidi Klum ist der Teufel. Würde ich mal sagen, Leute, mal kurz Klappe halten. Wir freuen uns, denn es ist ein wichtiges Zeichen. Herzlichen Glückwunsch liebe Alex. Wir lieben dich.
Ach, und wir freuen uns für dich.
Ja.
Schön. Ja, es freut einen vielleicht auch nochmal sehr im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel, wo ja einfach auch immer wieder darüber diskutiert wird, was ist das eigentlich für ein Frauenbild, das da gezeichnet wird, was geben wir eigentlich jungen Mädchen mit, was wichtig ist, wie die sich präsentieren müssen und so weiter und so fort. Ja, dann finde ich das doch schön, dass das jetzt mal so rumgedreht wird. Es gibt noch eine Sache, die in der letzten Woche, was war denn letzte Woche alles los, sag mal. Aber es gibt noch eine Sache, die in der letzten Woche passiert ist, wo ich bis jetzt nicht so richtig weiß, ob ich die jetzt eigentlich super finde oder nicht. Aber wir können uns ja mal ganz kurz reinarbeiten. Also erstmal finden wir es grundsätzlich gut, aber das, was danach kommt, ist dann so. Deutschland erkennt den in Namibia geschehenen Völkermord an den Nama und den Herero an. Und zwar offiziell. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr, sehr lange gedauert hat. Keiner der damals direkt Betroffenen ist noch am Leben. Die deutsche Regierung hat diese Entschuldigung sehr lange rausgezögert, hat sich dann irgendwann zum 100. Jahrestages dieses Völkermordes dann entschuldigt, aber keine Schuld eingestanden, was ich ganz eigenwillig fand. Damals war das Heidemarie Wieczorek-Zoll, die sich da sozusagen entschuldigt hat. Und gleichzeitig,
das ist doch ein Deutschland-Move eigentlich, ja,
ne? So, na ey, ich entschuldige mich, aber irgendwie
aber ich
hab damit
nichts
zu tun. Und man war so, Hause, wow. Wie geht das? So. Also jetzt hat man sich also sozusagen dazu durchgerungen, diesen Genozid einzugestehen, ihn auch als das zu bezeichnen, was er ist, nämlich wie gesagt ein Völkermord. Und warum die sich so schwer getan haben, dieses Wort auch tatsächlich zu benutzen, war natürlich das Thema Geld. Es geht um Kohle, weil in dem Augenblick, in dem man einen Genozid eingesteht, muss man im Grunde genommen Entschädigungszahlungen oder könnten Entschädigungszahlungen fällig werden. So. Und jetzt wird Geld fließen, aber das ist der Moment, der sowohl dir als auch mir so ein bisschen so ein besorgt hat. Also so ein bisschen Unwohlsein einfach oder viel mehr noch als Unwohlsein, denn es wird keine Reparationszahlungen geben. Stattdessen wird finanzielle Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe in Höhe von 1,1 Milliarden Euro gezahlt. Das heißt also, das ist Geld, das in Infrastrukturprojekte fließen wird, zum Beispiel werden Straßen, Schulen, was auch immer gebaut. Das ist aber kein Geld, was direkt bei den Nachkommen der Betroffenen landet.
Was wichtig wäre.
Was wichtig wäre, um sozusagen wirklich auch, ich meine, die Schuld ist offensichtlich nicht wieder gut zu machen, aber um zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten.
Und
ne?
Das wird ja auch stark kritisiert von den betroffenen Nachkommen, von AktivistInnen. Und das ist halt dieser Geschmäckle-Moment leider, ne?
Genau.
Man denkt sich, oh,
ja,
aber.
Bei der Ausarbeitung dieses Vertrags saßen betroffenen Gruppen ja auch nicht mit am Verhandlungstisch. Und deswegen ist unter Umständen dieser Vertrag in der Form zustande gekommen. Und wir haben ja vorhin eine recht große Summe von 1,1 Milliarden Euro in den Raum geworfen. Dieses Geld wird aber über einen Zeitraum von, Achtung, 30 Jahren ausbezahlt. Und dann sieht die Sache halt schon wieder so ein bisschen anders aus, wo man sich so denkt, okay, Moment mal. Von dem Geld landet, so wie es jetzt irgendwie erstmal auf dem Papier aussieht, nichts direkt bei den Betroffenen. Einfach wirklich in ihrer Tasche, in ihren Portemonnaies. So. Das passiert nicht. Stattdessen fließt das Geld irgendwie ganz diffus und verwässert in irgendwelche Straßen, Schulen, Ampeln, Anlagen, was auch immer, Infrastrukturmodelle. Und man denkt sich so, yo, aber, sollte es das wirklich sein? Die Antwort lautet nein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da unter Umständen vielleicht jetzt aber auch die Grundlage gegeben wurde, zu klagen, auch wirklich direkt dir Geld in die Tasche zu klagen, und ich finde, das sollte bezahlt werden. Nochmal ganz kurz, das Massaker an den Nama und den Herero, das war der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. 50.000 bis 70.000 Menschen sind da innerhalb von 4 Jahren auf wirklich grausamste Weise auch in Konzentrationslagern gestorben. Man hat sie verhungern und verdursten lassen, und dafür sollte es, wie ich finde, auch Geld von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland geben.
Hadi, wir bleiben bei Geld.
Ach, Geld.
Ja, es bleibt beim guten alten Reizthema Geld. Und zwar, Hadi, ich bin ja wirklich fix und foxy mittlerweile, ne? Ich glaube, ich gehe bald nicht mehr raus. Denn wir wissen ja alle mittlerweile, eine große Säule im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind ja die Tests. So, es wird viel getestet, damit man gewisse Dinge wie zum Beispiel Restaurant oder der Besuch in einem Krankenhaus oder im Altersheim, damit all das wieder ein bisschen mehr möglich ist, muss getestet werden. Ist ja erstmal clever, ne? Fanden wir alle toll. Jetzt kommt aber leider raus, dass das Gesundheitsministerium, als es dann darum ging, so wir brauchen jetzt mehr Teststellen im März, so 2021, nicht so wirklich darauf geachtet hat, wer denn da jetzt genau Test macht. Und es guckt auch niemand, naja, guck mal, Teststelle XY, ne? Die haben jetzt zum Beispiel 100 Schnelltests gekauft, haben aber 3000 angebliche Tests gemacht. Kann ja nicht funktionieren. Das kontrolliert aber niemand, Hadi. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich dann so die letzten paar Wochen, es war wirklich so, du wirst wach und auf einmal ist so alles auf einmal Testzentrum in Berlin-Kreuzberg.
Ja.
Und ich meine, dafür, da musst du jetzt kein Investigativjournalist sein, denn diese Betrugsfälle, besonders der eine, ist durch eine Recherchegruppe von WDR, NDR und SZ ist das quasi rausgekommen, dass da auf jeden Fall sehr viel betrogen wird. Und als ich das so mitbekommen habe, was da jetzt alles so für Zentren auf einmal, ne, wie Pilze aus dem Boden schießen und so, ne, sagt man so, Hadi, oder?
Ja, sagt man.
Toll,
so.
Schimmelpilze. Und war ich dann so, okay, ne, da musst du jetzt wieder, da brauchst du keine Recherchegruppe, um zu verstehen, dass das hier vielleicht alles nicht ganz so gut läuft, ne? Und irgendwie komisch ist auf einmal jetzt alles wird Testzentrum. Und ja, jetzt wissen wir auch eben, warum alles Testzentrum wird, denn du kannst relativ unbürokratisch einfach und ohne große Kontrolle an viel Geld kommen. Ja. Denn der Bund zahlt eben pro Test an die Teststellen 18 Euro. Und dann habe ich noch gelesen, Hadi, und dann war ich ganz vorbei, dass halt ExpertInnen auch noch sagen, dass sowieso, ich meine, das wissen wir eigentlich alle, diese Schnelltests sagen ja nicht aus, dass man zu 100% gesund ist, sondern dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass, wenn man krank ist, jemand anstecken würde. So, das ist
genau.
Ja alles.
Ja.
So. Und dass aber selbst diese Schnelltests gar nicht so sicher sind, selbst in dieser Unsicherheit, die sie aussagen, selbst da gar nicht so valide sind. Und ich habe von Zahlen gelesen, dass von 100 Personen 42 Infizierte bei einigen Schnelltests nicht erkannt werden.
Thanks.
Ja, und dann sitzt du da im Restaurant.
So wie ich am Wochenende.
So wie du am Wochenende, Hadi.
Und ich habe dann immer tatsächlich uns beide so im Hinterkopf, weil ich denke, guck
uns
mal,
beide.
Jetzt machen, ja, uns beide im Gespräch, wenn ich jetzt machen die scheiß Restaurants einmal auf und die Testfall rennt sofort hin, weil wir noch so meinten, oh, jetzt rennen alle hin, will man ja gar nicht sitzen mit Decke und dann ist kalt und so.
Du warst
und
da.
Dann saß ich da und war
Hadi.
Eine von denen, ohne Decke, weil es warm genug war.
Ja.
Ohne Decke, aber mit viel Kaschmir.
Aber es, aber es war ja was Romantisches.
Es war total, wir hatten Date Night, es war richtig schön, Jerry und ich hatten Date Night. Und es war total toll. Also es hat richtig Spaß gemacht und es war auch schön. Und wir hatten halt auch tatsächlich die Wahl zwischen so einem Tisch, der so ein bisschen weiter weg war, so ein bisschen abseits, ab vom Schuss ein bisschen, oder einem, der so ein bisschen mittendrin war. Und dann hat Jerry mich echt angeguckt und gesagt, komm, wir nehmen den Tisch, der mittendrin ist. Und dann habe ich gesagt, warum? Dann sagt er, ja, weil wenn wir jetzt so ein bisschen abseits sitzen, dann ist das ja auch nicht der Sinn und Zweck des Gedanken, irgendwie auch wieder unter Menschen zu sein. Gefühlt zwar, die sitzen dann da so einen Meter oder also zwei Meter weiter weg, so. Aber so. Und dann waren wir da und es war total schön.
Ach, toll, Hadi.
Quality Time, Date Night.
Drückst du jetzt?
Ja.
Der Tratsch der Woche.
Let's go.
Also pass auf, wir haben ja gerade schon über diese ganze Testerei gesprochen, ne? Und diese Testerei ist ja gerade aktuell nur so präsent, weil wir wieder zurückkehren wollen in die Normalität, in eine vermeintliche Normalität.
Alle außer ich.
So. Und das hat natürlich auch seine Gründe, weil die Corona-Pandemie und die dazugehörigen Lockdowns, unter denen haben wir sehr gelitten. Und wie eine Studie jetzt rausgefunden hat, wow, wie du gerade die Augen
Du darfst das nicht sagen, Hadi.
Das war zu krass. Das hat mich schon so aus der Bahn geworfen. Ihr wisst nicht, wie Tarek gerade die Augen verdreht hat. What? So, dass nur noch das Weiß in deinen Augen zu sehen war, so hast du die
Nein,
verdreht.
Nein, habe ich gar nicht. Hadi, hör auf zu lügen, mach weiter.
Wow.
Wir haben alle gelitten, es geht weiter.
Also wir haben alle gelitten und wie eine Studie jetzt rausgefunden hat, Singles noch mehr als die anderen. Also und wenn ihr mal, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn ich mal so in meinem Freundinnenkreis rumgehorcht habe, dann wurde schon immer abgewunken, bevor ich die Frage überhaupt zu Ende gestellt hatte. Aber jetzt, wie gesagt, gibt es Zahlen zu dieser Thematik, das Gefühl, dass man, wenn man so in seinem, wie gesagt, in seinem privaten Umfeld rumgefragt hat, schon hatte, die also dieses Gefühl bestätigen. Also, Folgendes ist der Fall, vor allem junge Singles. Junge Singles haben gelitten. Die 18- bis 29-Jährigen beklagen sich mit 74% über psychische Belastungen durch das Leben während der Pandemie und den dazugehörigen Lockdowns. Und diejenigen, die unfreiwillig Single sind, die haben vermehrt mit seelischen Belastungen zu kämpfen. Also die leiden da doller drunter als diejenigen, die
doller
sagen,
als die 74%.
Nee, nicht so doll wie die 74%, aber doller als diejenigen, die sagen, sie sind freiwillig Single.
Ah ja, verstehe ich.
So, beziehungsweise doller als diejenigen, die sagen, Single zu sein macht ihnen nichts aus. So, ja.
Kannst du was sagen?
Ja, kannst du gerne was sagen.
Also, liebe Hadi, erstmal muss ich ja sagen, dass mir das sehr leid tut, wenn besonders Menschen, die Single sind, innerhalb der Corona-Pandemie noch mal krasser leiden als andere. Ich möchte da aber auch noch mal gerne zu einladen, ganz genau hinzugucken. Denn dafür bin ich ja bekannt, für den scharfen Blick auf das vielleicht auch Unscharfe. Und zwar,
wow,
pass mal auf, Hadi, ich glaube, dass Menschen, die Singles sind, ich glaube, wir müssen so differenzieren von, um was geht es wirklich. Guck mal, wenn du so lange Anläufe machst, dann versuchst du immer die richtigen Worte zu finden. Pass auf, weil ich glaube, dass die Pandemie quasi nicht das Ausschlaggebende ist bei den meisten, warum sich eher Singles dann eher nicht so gut durch die Pandemie wuseln, sondern ich glaube eher, dass es auch dieses Narrativ ist von, dass gerade Singles, unabhängig von einer Pandemie, ob freiwillig oder unfreiwillig, immer auch etwas Fehlerhaftes angehaftet wird von der Gesellschaft. Nicht von allen, aber es ist schon auch so ein gesellschaftlicher Konsens, dass doch diese Zweierpartnerschaft schon irgendwie das höchste Gut des Seins auch ist. Und wenn du freiwillig oder unfreiwillig, warum auch immer, Single bist, dann stimmt irgendetwas nicht mit dir. Und ich glaube, diesen Druck haben Singles auch schon vor der Pandemie gespürt, unabhängig ob freiwillig oder eben nicht freiwillig. Und es dann eine Pandemie diese ganzen Erwartungen und Narrative nochmal bestärkt, das überrascht mich jetzt nicht. Deswegen, das ist das, was ich so ein bisschen differenziert haben möchte, auch mal zu gucken, wie wurde denn auch vor der Pandemie mit Singles umgegangen, unabhängig ob freiwillig oder nicht. Und was haben dann nicht das Single-Sein an sich, sondern auch die Konvention und Erwartungen einen Effekt darauf, wie sich dann eine Person fühlt, wenn dann so etwas wie eine Pandemie passiert?
Ja.
Kannst du mir folgen?
Ja, ich habe es gerade versucht. Also ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Und trotzdem ändert es ja aber nichts an den Entwicklungen. Also weißt du so, das heißt, wenn vorher dieser Druck schon da war, dann ist der während der Pandemie schon noch da und auch hinterher da. Bevor wir uns da auch immer in so eine Nebendiskussion verrennen.
Die ich sehr wichtig finde, Hadi.
Ja, voll. Aber es geht ja um die Entwicklung innerhalb einer spezifischen Gruppe. Und das in diesem Zusammenhang eben Singles. Und es geht ganz unabhängig, also der Druck, der da ist, also wenn du nur eine Gruppe anschaust, dir den Entwicklungsverlauf sozusagen von vor der Pandemie zu während der Pandemie anschaust, ja, dann ist innerhalb dieser Gruppe eine Veränderung zu spüren. Während sich aber an den ganz grundsätzlichen Problematiken, die dieser Einordnung oder dieser Eingrenzung dieser Gruppe grundsätzlich auch anhaften, so, die erstmal gar nichts damit zu tun haben. Weißt du, was ich meine?
Genau, ich glaube, es geht nicht um die Corona-Pandemie, sondern die Art und Weise, was für ein Single du bist und wie auch vor der Corona-Pandemie mit dir als Single umgegangen wird.
Okay.
Wenn du Single bist und dein ganzes Umfeld sagt dir die ganze Zeit, naja, aber du brauchst doch jemanden, du brauchst doch jemanden.
Ja.
Naja, wenn dann du irgendwie, keine Ahnung, 30 bist und dann vielleicht auch noch Kinder haben willst, was ja auch ein Narrativ ist, was von außen bedient wird. Und dann kommt die Corona-Pandemie. Natürlich wirst du dann eher dazu neigen zu sagen, fuck my life, ich kann nicht mehr. Wenn aber Singles so behandelt werden, wie jeder Einzelne gerne behandelt werden möchte, nämlich differenziert und auch erkannt wird, dass ein Single-Dasein für viele Menschen eine absolute Freiheit bedeutet. Und wenn dieser ganze Struggle vor der Pandemie ihn nicht gewesen wäre, dann wäre auch dieses Ding von, ich habe jetzt eventuell keine Möglichkeit, im nächsten Jahr eine Partnerschaft zu bekommen, was mir von außen aber als das oberste Gut ever quasi erzählt wird,
okay,
dass dann was runterbricht, überrascht mich nicht.
Okay, jetzt verstehe ich es auch. Ich habe es vorher einfach nur nicht verstanden. Also dann war es das. Das heißt also, diese Umfrage im Zusammenhang...
Ist ein Scheiß in meinen Augen.
Genau.
Weil die haben mich auch schon wieder nicht gefragt, Hadi.
Im Zusammenhang.
Bei diesen ganzen Single-Dingern werde ich nie gefragt. Die rufen mich nie an.
Das heißt also, dass es geht einfach nur, dass dieses Kriterium des Single-Seins im Zusammenhang mit Glück und Pandemie einfach eine unsinnige Umfrage ist.
In meinen Augen schon.
Okay, verstehe. Ich glaube aber trotzdem, dass es viele Menschen gibt, die mit ihrem Single-Sein nicht so gut umgehen wie andere.
Das glaube ich auch.
Und
die Frage ist, was ist die Ursache davon? Was ist gesellschaftliche Konvention und was ist wirklich das innere Bedürfnis nach einer Zweierbeziehung?
Ja. Ja.
Mehr sag ich nicht, Hadi.
Ich frage mich gerade...
Ist die Sendung fast rum, ne?
Das ist ganz interessant, weil ich habe so diesen Lockdown im Grunde genommen mit der Cuffing-Season verglichen. Weißt du, was die Cuffing-Season ist?
Keine Ahnung.
Cuffing-Season ist im Grunde genommen immer, wenn der Herbst rumkommt, der Sommer ist gerade so vorbei und so und alle waren am Flirten. Und dann, weißt du, biegt man so ein, geht man so um die Kurve und biegt langsam ein in so Richtung dunkle Jahreszeit. Aha. Man ist mehr drinne und so weiter und so fort. Es gibt viele Menschen, die sich in dieser Zeit, die sich eben Cuffing-Season nennt, jemanden zum Überwintern suchen.
Okay.
Den sie dann im Frühling wieder ziehen lassen können. Weißt du, was ich meine? Und im Grunde genommen habe ich dann auch gedacht, der Lockdown ist wie so eine ganz, ganz lange Cuffing-Season, wo man sich einfach so, einfach mal auf jemanden festlegt, mit dem man diesen Lockdown über die Bühne bringt oder so, ne? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist das, was der Lockdown jetzt auch bei vielen ausgelöst hat. So nach dem Motto, ey, bevor ich jetzt hier vielleicht unter Umständen in die, keine Ahnung, in der vierten, fünften, sechsten Welle dieser Pandemie, vielleicht kommt sie nicht, das wäre natürlich toll, aber wenn sie denn kommt, bin ich schon mal vorbereitet und habe mir jetzt hier für den Winter und den Herbst und so einen Partner gesucht. Aber es war wirklich, ist verrückt, was bei den Promis gerade so los ist. Ariana Grande hat geheiratet, das hast du mitbekommen bestimmt,
toll,
ne? In so einem ganz, ganz feinen Kleidchen auch von Vera Wang, das sah toll aus. Die hat geheiratet, A$AP Rocky und Rihanna sind ja schon...
ich weiß nicht, wer A$AP Rocky ist.
Das ist ein Moment, der mich auch in der Vorbereitung schon sehr fertig gemacht hat, Tarek.
Ist das ein Rapper wahrscheinlich?
Das ist ein Rapper und ein Schauspieler und ein overall Cutie einfach.
Cool.
Also das ist schon sehr, sehr...
Cooler Typ, ja?
Cooler Typ, ja.
Cool.
Also ganz unabhängig davon, dass er aber auch wahnsinnig gut aussehend ist.
Ja.
Ist der sehr, sehr cool.
Aber nicht cooler als Rihanna, aber nee, die ist schon
ehrlich gesagt,
cool, ne?
Nein, ich glaube, es ist aber auch schwer für Rihanna, irgendjemanden zu finden, der so cool ist wie sie, weil sie schon sehr, sehr,
sehr cool
ist. Aber die sind jetzt zusammen und wenn man ihm jetzt mal so glauben mag, sind die beiden jetzt auch ein super Couple für die Ewigkeit, weil er ist halt mega verknallt und sagt, sie ist die Richtige. Und
ey,
man
da muss ich schon sagen, da kriege ich schon so, da kommt schon bei mir sowas hoch. Weil ich meine, guck mal, es gibt so Studien, so wie unglücklich Singles sind und dann kommt mir aber so eine Partnerschaft um die Ecke und erzählt einen von, das ist hier für die Ewigkeit.
Ja?
Ich meine, du brauchst keine Studie.
Um
nachzuweisen, dass die da so viele Partnerschaften einfach die ganze Zeit zerbrechen bis zum geht nicht mehr, wo ich mir denke, wow, Leute.
Also ich warte
dem
Zusammenhang warte ich ja ehrlich gesagt auch noch auf die Studien zu den Scheidungsraten nach Corona, weil ich habe das Gefühl, die sind mindestens genauso eye-opening wie die anderen oder vermeintlich eye-opening, wie wir gerade gehört haben. Aber dazu gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar Studien.
Die schaue ich mir aber nochmal vorher genauer an, Hadi.
Ja, ich schaue mir die auch nochmal genauer an, um zu gucken. Um zu gucken, ob da nicht irgendwelche Erwartungen mit einhergehen und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt bei Beziehungen sind, den größten Buzz hat die News vom Comeback eines wirklich, ich habe wirklich lange überlegt, wie man das sonst so ausdrücken kann. Es ist schon ein bisschen Iconic Couple.
Ja.
Finde ich schon. Bennifer sind zurück. Bennifer und zwar Bennifer in der Originalbesetzung. Aber dazu kommen wir später noch. The real Bennifer, wie ich es nennen möchte. Ja. Also, du weißt so, ne, wir kennen Brangelina, wir kennen Kim Ye und so. Aber wer hat diese Verbindung der Vornamen, um damit auszudrücken, Alter, wir sind richtig krass, wer hat's erfunden? Bennifer, Ben Affleck und Jennifer Lopez.
Du hast
die
uns
haben's
vergessen
erfunden.
Übrigens.
Ja,
ne?
Wir, Harik, ja, voll. Wir auch, natürlich. Wir Brangelina, Kim Ye, Harik, man kennt's, ne? Also Ben Affleck und Jennifer Lopez waren das. 2002 bis 2004 waren die beiden so das Promi-Paar irgendwie schlechthin. Okay, es gab zu dem Zeitpunkt auch noch Brad Pitt und Jennifer Aniston. Aha. Aber dazu später nochmal mehr. Aber die beiden, ne? Die waren schon krass. Ben Affleck und Jennifer Lopez.
Hatti, da ist was wieder an mir vorbeigegangen.
Ja, das ist einfach ultra lange her.
Ich
du warst
das
da
nicht mehr auf dem Schirm.
Du warst da ja
mal,
noch ein Kind.
Ich bin ja 95 geboren. Das heißt, damals war ich so ungefähr sieben.
Ja, das hast
Kein
du nicht,
Wunder,
das
oder?
Das hattest du nicht parat. Nein,
oder?
Nein. Nein, aber es war schon auf jeden Fall viel
war
Drama.
Ding, ja?
War viel Drama, auch mit diesem 2 Millionen Verlobungsring, pinker Diamant und so.
Nein.
Das war auch so neu, dass man so gestuntet hat mit so einem pinken Diamant. Und so. War schon krass, ja. Und es gab halt unfassbar viele Paparazzi-Shots. Das war natürlich auch noch die Hochzeit der Paparazzis und so, wie wir es ja auch aus dieser Britney Spears-Doku kennen, wo die dich ja wirklich belagert haben. Also es gab ganz schön viele Fotos. So, und jetzt ist ja Jennifer Lopez schon ein bisschen länger nicht mehr mit A-Rod zusammen und schwupps, wurden Bennifer wieder gesichtet.
Ist das fix-fix, hat die
das
eigentlich?
Ist schon fix-fix.
Die sind jetzt fix wieder zusammen?
Ja, die sind schon fix
100%.
Wieder zusammen. Nee, die sind nicht fix zusammen, aber sie wurden gesichtet. Es wird sogar gesagt, dass die beiden zusammen Urlaub in Montana gemacht haben.
Oh, bei Hannah.
Ja, das weiß ich nicht, aber also ich dachte eher, ehrlich gesagt, eher so bei Kanye. Der hat doch da oben auch irgendwo seine komische Ranch. Mhm. Nee, der hat die in Wyoming, Entschuldigung,
ja,
nicht
Wyoming.
In Montana, aber das ist alles da. Naja, auf jeden Fall, das sind Bennifer. Und warum ich vorhin gesagt habe, the real Bennifer. Ben Affleck war ja nach der Beziehung zu Jennifer Lopez auch noch mit Jennifer Garner zusammen. Die waren ja dann ewig lang zusammen und dann hat man einfach auch den Spitznamen für die beiden übernommen, wo ich auch so dachte, wie eklig ist das denn?
Das ist ja auch fies für die neue, ne?
Das ist fies für die neue Jennifer, die dann halt auch plötzlich in Bennifer war.
Ja.
Naja.
Das ist wie im selben Bett, ne? Macht man
so
auch
ungefähr.
Nicht, ne?
Du könnt, musst Macht dir doch dann nicht, einen anderen Namen für die überlegen. Ich
Oder
fand das so.
IKEA-Bett.
Irgendwie so. Jetzt sind also, wird jetzt gemunkelt, dass Bennifer wieder ein Ding sind, so. The real Bennifer, OG Bennifer, so. Und wen hat das auf den Plan gerufen?
Sag.
Den Mann, mit dem Jennifer Lopez vor Ben Affleck zusammen
war. Wer
war
denn das?
Weißt du auch nicht.
Weiß ich auch nicht.
P. Diddy.
Nee, die alte
Doch,
Scherge.
Die war da vorher mit P. Diddy zusammen. Und P. Diddy hat sich gedacht, wie, Moment mal, Bennifer sollen wieder ein Ding sein? Die sind wieder ein Item? Na, warte mal. Da hat der Kommentar los letzte Woche von sich und Jennifer Lopez ein Foto aus ihrer Beziehung gepostet. Ja, also aus der Zeit, in der die noch so zusammen war, auch so, wo ich dann auch so war, du shady little...
Also Jennifer Lopez hat quasi P. Diddy
sitzen gelassen. Nee, sie hat ihn nicht sitzen lassen. Also
aber er kam dann danach.
Ben Affleck kam direkt danach.
Direkt
und so.
Danach.
Ja, genau. Und dann war halt so das Ding, dass die natürlich auch so, oh, Bennifer und bla 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 und Spitzname und dies und jenes hatten und so, ne? Und alle sich auch ein bisschen gefreut haben, dass sie mit Ben Affleck zusammen ist, nachdem sie jetzt mit diesem Bad Boy Rapper zusammen war, ne? Da hat er sich nicht gut gefühlt mit, so. Das hat aber mir wieder so in Erinnerung gerufen, dass ja eigentlich so iconic ja Bennifer auch sein mögen. Das eigentliche Iconic Couple waren für mich Jennifer Lopez und P. Diddy.
Ja, wirklich?
Ja, natürlich.
Klar.
Kannst du dich an diesen Moment erinnern? An diesen Moment von Jennifer Lopez mit dem grünen Versace-Kleid?
Ich war fünf da wahrscheinlich, Hadi.
Ja, aber kannst du dich da nicht dran erinnern? Es gibt so das The Dress. Das war auch so das meist gegoogelte Ding in den Anfangszeiten von Google. Es war Jennifer Lopez Green Dress, dieses Versace Dress, was so ganz tief ausgeschnitten ist.
Oh, es klingelt ein bisschen,
bis zum Bauchnabel. Das war so the most searched item schlechthin.
Ja.
Und das hat Jennifer Lopez bei den Grammys auf dem Red Carpet getragen mit P. Diddy.
Aha.
Verstehst du?
Verstehe ich.
Also das war so, ach, naja. Also ich habe das geliebt. Ich habe geliebt, wie P. Diddy.
Du bist
Diddy,
im Kappelrausch,
ja,
ne?
Ja, so ein bisschen.
Bist richtig im Kappelrausch.
Weil ich auch so dachte, ach komm, das ist genauso die Art von Ablenkung, die ich jetzt so brauche.
Die brauchst du, ne?
Das sind erwachsene Menschen, alle sehr erfolgreiche Menschen auch und so. Und so ein bisschen Pettiness zwischen denen, das habe ich so geliebt. Ich jetzt für mich, P. Diddy, das war so ein richtiger Patti LaBelle-Moment. Yeah. So, weißt du, so richtig so, und jetzt ist sie wieder mit dem zusammen, dann poste ich jetzt erstmal... So richtig Schulhofkram. Ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich geliebt. Aber
jetzt will ich dann auch noch mal was gerne dich fragen. Ich will dich was fragen, Hadi.
Frag.
Weil du jetzt schon so viele Couples reingehauen hast. Wer ist denn dein absolutes Lieblingscouple der Lieblingscouples?
Das ist für mich war das ja auch so ein Anlass, dann mal wieder runterzugehen, so to walk down memory lane und immer ein bisschen zu gucken, was ist denn wirklich so mein Lieblingskappe. Und ich habe es rausgefunden. Ich glaube, mein Lieblingskappe aktuell, weil die aber auch so ein ganz spannendes Modell einfach der Beziehung leben, sind Will and Jada.
Ah ja.
Natürlich. Will und Jada sind für mich so auf dem Olymp. Ja? Die beiden, nicht nur aufgrund der Jahre, die sie schon miteinander verbracht haben, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt auch so offen mit ihren Struggles umgehen und so oft, also offen auch thematisieren, wer wann wie in dieser Beziehung auch gelitten hat und dass es halt nicht immer einfach ist und dass ja auch Jada voll oft sagt, ja, ich war ehrlich gesagt in manchen Zeiten nur noch mit Will zusammen, weil ich halt einfach mit ihm zusammen war, aber nicht, weil ich es wirklich wollte. So. Ganz krass, also das finde ich schon toll, diese Offenheit. Dann natürlich Jay-Z und Beyoncé. Ja, aber die einfach ehrlich gesagt nur noch The Carters sind, so für mich krasses Geschäftsmodell mit zwei ebenbürtigen Powerplayern einfach, wo ich auch sage, okay, das ist halt einfach wirklich eher als Geschäftsmodell und du verdrehst schon wieder die Augen. So.
Ich verdrehe die Augen.
Aber ich gebe auch zu in diesem Augenblick, dass ich ja auch durchaus Gefallen an Kim Ye finden konnte, ja, so als Paar. Ich mochte die schon irgendwie.
Sagst du nur, um dich jetzt ein bisschen bei
Nein,
mir
überhaupt
so.
Nicht. Ich mochte die einfach wegen der Looks einfach auch okay. Zusammen. Zusammen hat man die schon echt gerne angeguckt, yeah. Finde ich. Voll. Aber dann bin ich auch schnell bei Brad Pitt gelandet, okay. Wenn es so um Looks geht. Weil der in den 90er Jahren auch ein paar Red Carpet Momente mit seinen Partnerinnen hatte, wo ich auch so dachte, wow. Mhm. Ich meine, die Tatsache, wie der mit Gwyneth Paltrow im Grunde genommen die 90er dominiert hat, so looksmäßig, also for white people wohlgemerkt, aber so die das waren schon krasse iconic Looks. Das mochte ich ehrlich gesagt auch sehr gerne. Dann natürlich auch Brad Pitt und Jennifer Aniston. Mhm. Die waren auch so ein All-American Supercup.
Ich
mag
ganz
Jennifer
gern,
Aniston
gell?
Gerne,
die
ja.
Liebst du auch ein bisschen, ja.
Ja, die waren so ein All-American Supercouple. Mhm. Das mochte ich schon auch sehr gerne. Aber ja, das waren so meine Lieblingscouples.
Frag mich doch mal.
Hast du auch eins?
Frag mich doch auch mal.
Ja, wie ist denn mit dir?
Ich habe gar keins.
Wirklich?
Mhm. Weil ich die Art und Weise, wie diese Personen sehr heteronormative, auch in meinen Augen patriarchal gefestigte Partnerschaften, a.k.a. Ehen führen, für mich einfach als absolute Anti-Goal ist.
Mhm.
Und ich auch sehe, wie diese heteronormativen Beziehungen, wo es auch viel um so ein ganz konservatives Ding von Treue und Untreue geht, einfach öffentlich permanent auch zerbrechen.
Mhm.
Und deswegen, es gibt in meiner Welt kein Paar, öffentlich wie aber auch privat, in meinem privaten Umfeld, wo ich denke, das ist für mich ein Goal. Ich sehe eher die wirklichen Verstrickungen von Patriarchat und Heteronormativität und am Ende Scheiterhaufen und Rosenkrieg, wo ich mir einfach nur denke, und dann oft auch Kinder, die involviert sind, wo ich mir denke, das sind für mich keine Couples, denen ich irgendwie, wo ich so ein Gefühl habe von, das finde ich toll, a.k.a. das hätte ich auch gerne. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde von meinen ganzen Freundinnen, also zum Beispiel Beyoncé oder auch Kimi Bumsi Dingi, finde ich deren Männerauswahl auch einfach oft eine Katastrophe.
Mhm.
Also ich kann Beyoncé und Jay-Z nicht als Power-Couple sehen, weil ich das einfach nicht begreife.
Was genau begreifst du nicht daran?
Ich begreife nicht, was meine liebe Beyoncé mit Jay-Z will.
Was sie an dem findet?
Ja, begreife ich nicht.
Also ich glaube, die sind einfach schon sehr lange.
Das macht ja nicht besser.
Sehr glücklich miteinander
weiß
zusammen.
Nicht, wie glücklich
das
die
weiß
sind,
ich, aber das kannst du ja nicht. Das kannst du ja nicht beurteilen. Aber das kann ich
kann
ja
auch
nicht beurteilen.
Nicht.
Ich würde das ja auch nie beurteilen. Aber es geht ja so in diesem Zusammenhang darum, wem gucke ich gerne zu? Wen schaue ich mir gerne an?
Also Paaren gucke ich allgemein nicht gerne zu.
Ja, aber ich, also guck mal, als jemand,
die ganzen kleinen versteckten Problemchen und unterdrückten Gefühle und Erwartungen und all dies sehe und spüre und mir einfach denke, pff.
Aber guck mal, als jemand wie ich jetzt, der auch ein sehr heteronormatives Leben lebt,
du bist
so,
der
ne?
heteronormative
Antichrist
meiner
ich weiß.
Beziehungsvorstellungen.
Aber guck mal, ich führe, glaube ich, eine total okay und sehr zufriedene und glückliche Beziehung. So, deshalb ist es doch auch in Ordnung, wenn ich mir sozusagen, also du sagst ja nicht, dass es nicht in Ordnung ist, ne? So.
Nee, da habe ich nie gesagt.
Genau, genau. Also ich gucke dann gerne zu und finde es dann nicht schade oder so, wenn die sich dann trennen. Ich finde es dann auch schwierig, wenn das dann so ein bisschen hässlich wird.
Ja.
Und wenn das dann...
wird oft hässlich.
Es wird sehr oft hässlich. Es wird auch hässlich. Sehr oft hässlich reportiert, so, ne?
Ja.
Und mit einer bestimmten Sprache reportiert,
ja,
und so. Und grundsätzlich ist ja auch immer die Frage, wer präsentiert sich wie, auf welche Art und Weise und warum glaubt er das zu müssen?
Ja,
so,
ja, ja.
Das ist, da bin ich total bei dir, aber ganz grundsätzlich gucke ich denen gerne zu.
Ich nicht?
Ja.
Ich finde auch diese Namenskombination, außer bei uns beiden,
ja,
finde ich Horror,
ja,
weil ich finde auch diese Vorstellung von, da kommen zwei Menschen und diese zwei Menschen werden
dann zu eins, ja,
krieg ich die Kotze. Der einzige Grund, Hadi, weißt,
ja,
du, warum ich gern Partner hätte?
Warum?
Um mir eine größere Wohnung leisten zu können. Das ist der einzige Grund.
Fair enough, fair enough.
So, machen wir weiter?
Ja.
Tareks Tratsch der Woche.
Und weißt du, liebe Hadi, jetzt kommt eine tolle Überleitung, wie ich mir eine tolle neue Wohnung eventuell hätte leisten können.
Sag.
Pass auf, wenn ich eine gewisse Anfrage bekommen hätte, die nämlich gerade an einige InfluencerInnen rausgegangen ist, nämlich eine sehr dubiose und ja sehr fragwürdige Anfrage, nämlich es wurden scheinbar weltweit ein paar InfluencerInnen angefragt, so nach dem Motto, pass mal auf Leute, wie wär's denn, wenn ihr ein bisschen so gegen BioNTech Stimmung macht und darauf aufmerksam macht, dass AstraZeneca doch ein toller, toller Impfstoff ist und BioNTech ist doch ein bisschen doof. Und damit das auch ganz einfach läuft, schicken wir euch hier mal so ein paar Daten zu, ne? Da macht ihr einfach dann quasi einen Swipe ab oder das verlinkt ihr dann und dann kommen die Leute zu sehr dubiosen Daten, wie schlecht eben BioNTech ist und dass das zu Todesfällen führt und dass AstraZeneca eben besser ist. Ihr sagt aber nicht, dass das Ganze jetzt hier so ein bisschen inszeniert ist, sondern ihr sagt, sagt einfach, das ist eure persönliche Meinung und dafür geben wir euch ganz viel Geld. Hadi, das ist ja wohl meine wilde Anfrage.
Das wäre einfach gewesen, ne?
Und pass auf, das Ganze ist rausgekommen, weil nämlich unser lieber Mr. Wissen to go, a.k.a., jetzt muss ich mal gucken, der ist auf jeden Fall Mirko, habe ich mir aufgeschrieben. Hadi, wo habe ich das schon wieder aufgeschrieben? Mirko, 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 du kleine Maus. So, Mirko Drotschmann. Das ist Mr. Wissen to go. Hadi, Mr. Wissen to go ist der Mirko, wie schon gesagt. Und der Mirko hat einen YouTube-Channel. Der wird unter anderem, ist auch Teil des Funknetzwerkes. Das macht er schon ziemlich viele Jahre lang, läuft auch super erfolgreich. Und dieser Mirko, der sich halt Mr. Wissen to go nennt, ist damit auf Twitter, glaube ich, online gegangen, hat die Anfrage hier so Screenshot-mäßig gepostet und hat da mal ein bisschen rumgefragt bei seinen YouTuberInnen, KollegInnen. Und dann kam eben raus, dass da wohl ein paar Leute so eine komische Anfrage bekommen haben. Und jetzt spekuliert man eben, denn das soll wohl über eine Londoner Agentur gelaufen sein,
ja,
war natürlich eine Briefkastenfirma. Dann gibt es wohl Verbindungen nach Russland. Jetzt fragt man sich, ist irgendwie die russische Regierung maßgeblich dafür verantwortlich. Das ist alles noch gerade in der Recherche, aber es gibt wohl Anzeichen, dass da Russland, die russische Regierung, wer auch immer, da wohl die Fingerchen mit im Spiel hatte. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Mirko auch so ein bisschen in den Raum geworfen hat, dass er auch glauben würde, dass diese ganze Kampagne ein Fake sein könnte, um zu gucken, wie dumm eigentlich InfluencerInnen sind, ob sie denn auf so einen wirklich abstrusen Fake reinfallen und dann quasi der Fake schon der Fake ist.
Krass, aber es hat auch noch keiner gemacht, wirklich.
Es hat scheinbar noch niemand gemacht, außer ich halb morgen.
Ja, krass, ne? Stell dir das mal vor. Ich finde beide Aussichten, ehrlich gesagt, eher traurig. Aber hoffe jetzt einfach mal, dass das Ganze wirklich so plump formuliert ist und so voraussehbar irgendwie schlecht war, dass da keiner drauf angesprungen ist, wirklich. Weil das wissen wir ja jetzt auch noch nicht, ne? Also Mr. Wissen to go hat es ja nur publik gemacht. Aber wie viele wirklich losgezogen und diese Kunde in der Welt verbreitet haben, das ist noch nicht bekannt. Ich hoffe, es war keiner. Jesus Christ, stell dir das mal vor.
Rant a Hadi.
Oh,
also,
die Königin des Rants,
oh,
ist
wow,
zurück.
Boom, also, passt mal auf. Letzte Woche ist unser Aufzeichnungstermin. Ihr wisst, wir zeichnen eigentlich immer Montag, letzte Woche Dienstag auf und die Podcast-Folgen kommen dann immer am Mittwoch. So. Und letzte Woche ist unser Aufzeichnungstermin auf den ersten Todestag von George Floyd gefallen. Tarek und ich haben uns im Vorfeld überlegt, ob wir das hier in diesem Podcast thematisieren wollen, ob wir was dazu sagen und so weiter und so fort und haben gesagt, komm, wir entscheiden das spontan vor der Aufzeichnung. Dann saß ich aber vor der Aufzeichnung im Auto auf dem Weg hierher und habe Radio gehört und bin dann da mal wieder über die Berichterstattung gestolpert und bis ich dann hier sozusagen ankam, habe ich nur Tarek angeguckt und gesagt, komm Tarek, lass es uns nicht machen und er war nur so, Gott danke, ich wollte es auch nicht machen. So. Weil es wahnsinnig schwierig ist, dieses Thema kurz abzuhaken. Ne? Wir hätten dem entweder richtig viel Raum geben müssen, um dann nochmal irgendwie das zu reflektieren. Aber ich kann jetzt mal für mich sprechen. Ich habe mich dazu nicht so richtig weder emotional noch inhaltlich in der Lage dazu gesehen. Und irgendwie wollte ich es auch nicht so. Ja? Deshalb haben wir es nicht gemacht. Aber dann hat diese Berichterstattung mir wirklich den Rest gegeben. Und jetzt erkläre ich euch ganz kurz, warum. Also, ich habe das Gefühl, dass wir ein Jahr nach dem Mord an George Floyd in der Berichterstattung immer noch nicht sonderlich viel weitergekommen sind. Dass wir immer noch die falschen Wörter oder Wörter benutzen, die das nicht richtig beschreiben. Dass wir immer noch zum Beispiel nicht vom Mord an George Floyd sprechen, sondern noch sehr, sehr oft der Tod von George Floyd. Als ob er irgendwie friedlich zu Hause eingeschlafen wäre. Nein, der wurde auf ganz grausame Art und Weise umgebracht und Millionen und Abermillionen von Menschen haben ihm weltweit dabei zugeguckt. Dann ging es weiter. Es wurde immer so getan, als ob die Black Lives Matter Proteste nach dem Mord an George Floyd erst angefangen hätten, wo ich auch so dachte, Leute, nein, Moment, stopp, die laufen schon seit bald einem Jahrzehnt. Diesen Begriff gibt es seit 2013 und zu glauben, dass das danach erst angefangen hätte und auch, dass die Proteste erst danach losgegangen werden, ist so falsch und so am Thema vorbei, dass ich nur so war, ich bin müde, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich war schon wieder müde, weißt du? Wo ich auch so dachte, Ma, das kann doch nicht sein. Der Beginn der weltweiten Black Lives Matter Proteste. Weißt du, wie oft ich den Satz an dem Tag gehört habe, wo ich auch so dachte, nein, ihr habt es einfach überhaupt nicht gecheckt. Da war ich so sauer.
Ja, verstehe ich, Hadi.
Ja, und dann dachte ich so, nee, ja, ich will da jetzt, glaube ich, einfach mich gerade nicht mit beschäftigen müssen. Weißt du, was das Allerschlimmste war?
Was denn?
Dass ich auch im Radio saß und es ging um Breonna Taylor, die ja einige Monate vor George Floyd auch auf übelste und grausamste Art und Weise bei sich zu Hause in ihrem Schlafzimmer umgebracht wurde von Polizisten auch. Dass sie dann wirklich ein Jahr, nachdem dieser Name ja auch sehr, sehr oft auch in den deutschen Medien gefallen ist, immer noch Breonna Taylor gesagt haben.
Falsch ausgesprochen.
Ja, wo ich auch so war, meine Güte, kommt. Taylor, Tyler, Leute, das kriegt ihr doch hin. Aber nein. Ja, da war ich stinksauer.
Das hat, fühle ich alles.
Ja, das hat mich sehr unglücklich gemacht.
Das verstehe ich. Ja. Weißt du, was mich gar nicht unglücklich gemacht hat?
Was denn?
Drück mal auf den Knopf.
Tareks Schickschnack. Schickschnack.
Hadi, du fragst dich bestimmt, wie viele ZuhörerInnen auch, warum hat Tarek in den letzten Folgen nicht mehr über die Kardashians gesprochen?
Ja, sag, warum?
Fragst du dich, ne?
Ja, voll. Also es ist auf jeden Fall, die Abwesenheit der Kardashians ist schon sehr aufgefallen.
Ja.
Und ich habe mich auch ganz komisch gefühlt, als wir vorhin über die Couples gesprochen haben, als ich dann angefangen habe, positiv über Kimye zu reden.
Ja. Hadi, das ist nämlich, pass mal auf, es war nämlich so, ich habe ja sehr aufgeholt, sodass ich dann nicht mehr so, wie es gewohnt war, im Dauerding suchten kann.
Bingen konntest, ja.
So, und dann musste ich quasi irgendwann warten. Und dieses Warten war für mich ganz schwer auszuhalten, weil das wirklich so war, wenn du dich über Monate so intensiv, wie ich es gemacht habe, mit einer Sache beschäftigst und es dann auch so gewohnt bist, dann ist es wie ein Entzug. Und ich habe mir dann gedacht, ich halte diesen Entzug nur aus, wenn ich warte und dann wieder gucke, wenn das Finale gelaufen ist. Jetzt ist aber bei der 10. Folge, die jetzt gerade aktuell ist, so viel passiert, Hadi.
In der 10. Staffel?
In der 10. Folge.
Ah, in der 10. Folge der 20. Staffel. Da
genau,
bist du
Hattie.
Okay,
aber schön,
sorry,
dass du mich mal wieder korrigierst.
Nein, ich habe es nicht verstanden gerade. Ja, okay.
Mach keine Zeit, ich sag's doch mal. Also, in der 10. Folge der 20. Staffel, der finalen Staffel, ist so viel passiert, dass ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr sagen, ich warte, denn darüber muss gesprochen werden. Hadi, pass auf. Wirklich, es war alles dabei. Erstmal, wir dürfen nicht vergessen, das, was wir jetzt gerade sehen, aktuell im Fernsehen, ist natürlich von 2020. Mhm. Und ungefähr die 10. spielt so September, Oktober, November.
Okay.
Ungefähr. So. Okay. Auf jeden Fall Oktober, November. Denn Oktober, November, alle Kardashian-Ultras wissen es, ist absoluter Geburtstagsmonat, Geburtstagsmonate der Kardashians. Denn die liebe Kimi hat Geburtstag.
Okay.
Letztes Jahr 40 geworden.
Ne?
Dann Kendall hat Geburtstag im November. Sie ist 25 geworden. Ebenfalls im November hat meine liebe, liebe Chris Geburtstag, ist 65 Jahre geworden.
Wow.
Und Caitlin hat auch im Oktober, glaube ich, Geburtstag und ist um die 70, ich glaube 71 geworden. Also viele, viele Geburtstage. Und innerhalb dieser ganzen Geburtstagssausen erfahren wir davor, dass die liebe Kimi durchs Babybar gerasselt ist. Für alle, die es nicht wissen, Kim Kardashian will ja Anwältin werden, das heißt, sie studiert Jura, aber nicht klassisch an einer Universität, sondern in einigen Bundesländern hat man die Möglichkeit, ohne einen Bachelorabschluss quasi ein Kanzleipraktikum zu machen, wie eine Art Ausbildung bei einer Kanzlei. Und dann kann man, wenn man dann aber auch Prüfungen besteht, wie zum Beispiel das Babybar, dann kann man nach 4 Jahren Anwältin sein. Und diesen Plan verfolgt, meine liebe Kimi. Und jetzt ist sie leider dummerweise durchs Babybar gerasselt.
Hat das Konsequenzen?
Sie muss es halt wiederholen.
Ah, okay.
Pass auf. Und sie hat es dann auch, weil es geht ja weiter, Hadi. Es war wirklich ein Krimi sondergleichen. Dann hat sie sich dazu entschieden, das Babybar einen Monat später zu machen. Da war aber auch ihr Geburtstag. Und jetzt kommt die nächste Geschichte, Hadi. Kim Kardashian ist mit der Familie und FreundInnen auf eine gemietete Insel. In Zeiten von Corona, Hadi, also letztes Jahr im Oktober. Kannst du dir vorstellen, was im Netz los war?
Ja, ich erinnere mich. Haben wir nicht auch noch darüber gesprochen, wie wir das jetzt finden?
Ich habe das ignoriert damals. Ich habe gesagt, meine Kimi darf alles. Aber natürlich haben sich dann viele beschwert. So, wie kann das denn sein?
Ja, genau.
Wir müssen jetzt zu Hause bleiben. Und ich denke dann immer so, Hadi, ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen, dass das Menschen wütend macht. Auf der anderen Seite gab es ganz strenge Testgeschichten.
Ja,
ja, dummerweise würde ich jetzt sagen, es war ja auch ein Job, aber sie haben halt dieses Kamerateam zu Hause gelassen. Scheiße, Tarek, der Punkt zählt nicht. Es wurde quasi selber aufgenommen und gefilmt. Ich kann das jetzt nicht als Job verkaufen. Mann, das war mein starkes Argument, Hadi. Das merke ich aber selber im Reden, stimmt überhaupt nicht. Und dann denke ich mir aber, ja, du kannst aber auch nicht sauer sein, wenn jetzt eine Person bei Gucci sich ein Hemd kauft und deins ist nur von H&M. Fühlst du's? Geht so.
Ja.
Naja, reiche Menschen können einfach mehr machen als Leute, die nicht so viel Geld haben. Das ist unfair und doof, aber das ist leider Teil der Realität, in der wir leben. Und deswegen denke ich mir, dann lass sie doch einfach ihren 40. Geburtstag feiern. Aber natürlich gab es viel Kritik, Hadi. Jetzt muss ich wieder sagen, auch berechtigte Kritik, sonst kriege ich wieder Ärger. Denn ich bin ja auch nicht der Anwalt der Kardashians. Und zum Babybar, sie hat es dann gemacht. Aber jetzt kommt es nämlich, Hadi, der nächste Eklat. Saint ist an Corona erkrankt. Daraufhin auch Kim, daraufhin auch Northie. Und daraufhin auch Chicago. Also
alle
Kinder, Psalm auch.
Oh mein Gott.
Mhm. Alle
Nach
vier.
Der Geburtstagsfeier?
Ja, Hadi, jetzt pass auf. Viele, viele Pappenheimer im Netz sagen jetzt natürlich, ja, gar kein Wunder. Fliegt die Troller mit ihren FreundInnen auf eine gemietete Insel, dann hat die doch von da Corona. Das ist doch logisch.
Hatte sie aber gar nicht, ne?
Naja, es gibt dann so ein Buzzfeed Artikel, der mir natürlich auch dann zugeschickt wurde, so nach dem Motto, guck mal, was deine Freundin Kim da macht, wo ich mir denke, ja, Herzchen, lies mal den Artikel
wirklich ganz
vernünftig,
durch.
Denn da steht drin, dass vermutet wird und besonders auch durch die ganzen UserInnen im Netz vermutet wird, dass Kim Kardashian sich dort angesteckt haben könnte.
Oh wow, okay.
Fakt aber ist aber, zumindest ist das die Variante, die Kim Kardashian fährt. Saint hat sich in der Schule angesteckt, denn die Kinder machen dort wöchentlich einen Test. Und dann ging es halt in der Family rum.
Okay.
Hadi, das glauben wir doch, oder?
Ja, also es ist, beides ist nicht unplausibel. Also sie hätte sich das auf den Reisen holen können, sie hätte sich das
auf
aber auch so
auf der einen Insel, ja, auf der einen wo alle Insel getestet waren.
Ja, aber
lange auch, Tarek, auch Quarantäne.
Tarek,
wir wissen doch,
dich,
wie gut Schnelltests wirken. Nein, nein,
ich
nein.
Sagen, ich
die Schnelltests
dich doch.
Von Kim Kardashian sind die besten.
Sind die besten.
Die haben die eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit.
Genau, ja, ist klar. Wow, du und deine Doppelstandards einfach.
Ja, aber Hadi, überleg mal, das ja. war eine Folge. Alles, was ich jetzt gerade sage.
Es war in einer Folge.
In der 10. Plus dann noch der Geburtstag von Kris Jenner.
Ja.
Und alles, alles in einer Folge. Ich saß da und war so, wuhu. Ah, das Versprechen.
Ja.
Hadi, pass auf. Die Staffel von Kim Kardashian und ihren Schwestern und Keeping Up with the Kardashians endet ja bald. Ich glaube, ja. es gibt noch 2 Folgen.
Ja.
Hadi, ich wünsche mir eine Sonderfolge zum Ende. Und da wünsche ich mir von dir, dass du zumindest die erste Folge der allerersten guckst plus die letzte. Und dann reden wir. Du hast es mir versprochen.
Ja, die Diskussion gibt's nicht.
Freu dich doch.
Ja, ich freu mich.
Das könnte ein Bonding-Moment werden zwischen all den vielen Bondings, die wir haben. Dem ganzen BDSM.
So Leute, das war Tratsch und Tacheles von heute. Ich habe mich hier gerade reinreden lassen, die erste und die letzte Folge der Kardashians zu gucken. Das,
Und dann machen wir Abrechnung, weil ich weiß, Hadi, dass in deinem wunderschönen Herzen, in deinem Sonnenherzen stecken viele Themen und ich drücke die manchmal runter. Ich bin aber bereit für den ehrlichen Showdown, auch mit Kim Kardashian. Ich werde alles schönreden. Ich werde alles schönreden, aber ich habe es zumindest dann auch mal gehört. Und dann wissen wir auch, woher du kommst. Mhm. Und dann machen wir den Sack zu.
Okay. Außerdem würde uns mal wirklich eure Meinung, also ich muss ja mal so ein Gefühl bekommen, weil diejenigen Menschen, die Kardashians gucken, die melden sich dann immer nur so bei Tarek. Bei mir melden sich immer nur die Menschen, die sich über Tareks Kardashian-Obsession ärgern und sagen
Quatsch,
hier immer... Das
ist noch nie passiert.
Doch.
Dass Leute sich beschweren, warum ich die Kardashians
nein, nein, ich habe neulich was zugeschickt bekommen mit den Worten, okay, sorry Tarek. Und da dachte ich, aber warum kriege ich das denn geschickt? Ich so, hä, das verstehe ich nicht. Es war irgendwas Kardashian-related, das ist irgendwas, wo sich dann, was dann jemand nicht nachvollziehen kann. Also deshalb brauche ich mal ganz kurze Stimmungsbarometer, so, ne? Seid ihr denn Fan der Kardashians, ja oder nein? Da könnt ihr uns auch eine E-Mail zuschreiben, weil ich verstehe es, also ich ja ganz offensichtlich nicht. Tarek ja ganz offensichtlich schon. Wir würden gerne wissen, nicht repräsentativ, wie es bei euch aussieht. Schreibt uns an tratsch@studio-bummels.de.
Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Fans, aber auch ganz, ganz viele Menschen, die es nicht mögen.
Glaubst du, es ist wirklich so 50-50?
Ich glaube schon, weil es so polarisierend ist.
Ist schon so,
das ist
ne?
ja auch das Spannende an Menschen.
Ja.
Menschen sind dann spannend, wenn sie polarisieren.
Küsschen, ciao,
Bussi.
Bis nächste Woche.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kugel, Laura Pohl und Peace Solomon Obong.
Redaktion Hadne Tesfay,
Tarek, Samuel Benke,
Kate Kugel und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch
überall, wo es Podcasts gibt. Mein Lieblingskommentar. Hat mich nicht traurig sein.
Ich bin nicht traurig.
Also erstmal sagen die voll auf Tarek, weil du immer Tarek sagst.
Tarek, ja.
Tarek. Und dann das andere war auf diesem Apple-Ding, hat jemand geschrieben, 5 Sterne für Tarek.
Guckst du dir das an, ja?
Natürlich.
Okay.
Ich gehe, weil ich schaff's immer nicht selber auf die Apple-Abfallseite zu kommen, deswegen gehe ich immer dann auf Studio Bummens und dann kann ich da auf den Link drücken, weil ich schaff's nie, bei Apple komme ich nicht klar.
Du hast uns nicht abonniert.
Ich hab Apple nicht.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Keep on pumping the shit. Cause it's shit for the heads. Heinz Strunk im Gespräch mit
Heinzer. Wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv,
diskursiv,
aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie?
Oder Neues von den Wollnies. Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Wandfarbe saufen.
Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft.
Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design.
Beispiel: Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken.
Oder eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen.
Einen habe ich noch in Kasso. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber. Und, oder. Bock drauf?
Welcome to my castle, because today is Judgment Day and you will get a total package.
Fenster auf Kipp.
Wir sorgen für Durchzug.
Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Check it out, Buddies!